Einmal tief durchatmen, Tobi. Eine Runde weiter, ganz entspannt, nicht um 30 Jahre gealtert. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL mit dem Tobias.
Leck mich am Arsch, was war das für ein Spiel?
Also ich, nur zu eurer Info, wir nehmen das jetzt gerade wirklich noch nicht mal eine Stunde danach, oder?
Ja, halbe Stunde ungefähr nach Abpfiff, ne?
Halbe Stunde nach Abpfiff nehmen wir das auf, weil es ist ja jetzt der 24. Wir wollten es jetzt nicht am 24. aufnehmen.
Beziehungsweise, haben wir aber jetzt doch geschafft. Wir haben ja, nur 3.
und wir sind nervlich, beide, denke ich mal, total am Ende. Aber ich denke mal, das ist auch mal ganz schön, dann so eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir werden versuchen, das Spiel halt ein bisschen aufzuarbeiten. Verzeiht uns, wenn wir nicht auf alles eingehen können, nicht auf alles eingehen werden. Und zum Schluss werden wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen über das Fußballjahr 2020 sprechen. Ja, kommen wir direkt zum Spiel. Denn es ging ja eigentlich schlecht los für den VfL mit dem frühen Gegentor. Wo ich sagen muss, da dachte ich mir dann noch so generell in der ersten Halbzeit, okay, du siehst in vielen Teilen vielleicht nicht so den Klassenunterschied, aber wo du ihn deutlich siehst, ist halt im Tempo, vor allem im Mittelfeld, was vorher schon immer das Problem war, dass man so halt eher nicht gegen Bundesligisten ankommt. Und ich fand, das hat man da halt auch wieder gesehen. Und das war halt dann auch im Abwehrverhalten allgemein Arbeitsverweigerung.
Ja, ich meine, gerade direkt beim ersten Gegentor hat man es ja präsentiert bekommen. Da, also gut, Suarez war halt übereifrig ganz vorne wieder unterwegs, aber hat halt dann von seinen Sechsern überhaupt keinen Rückhalt gehabt, ne? Dann muss am Ende Leitsch da alleine gegen zwei verteidigen, sah da jetzt auch ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen ungelenk aus, aber ich meine, was willst du gegen zwei Mann machen? Das ist, hast einfach die Arschkarte gezogen, ne? Und ja, dann direkt der erste Schuss sitzt, beschissener Start, ne?
Das kann man so sagen und ja, irgendwie hatte man in der ersten Halbzeit auch nicht so das Gefühl, dass es dann besser wurde. Also klar, man hatte viel vom Spiel. Man hat ja, glaube ich, am Ende der 90 Minuten noch irgendwie irgendwas mit 70% Ballbesitz oder so. Oder beziehungsweise zwischenzeitlich. Also es war halt wieder dieses typische Ballbesitzspiel vom VfL. Nur halt Mainz hat das eigene Tempo ausgenutzt. Hat das gut gemacht. Vorne konnten wir die Bälle nicht festmachen. Was ich auch fand, irgendwo dann Aufstellungsfehler war. Denn gut, Mainz hat halt mit 4 Innenverteidigern hinten in der Viererkette gespielt, aber da hatten Zolli halt keine Schnitte gegen und dass Mainz halt robuste Verteidiger hat, das war vorher klar. Da war es dann, ist dann die Frage, ob man nicht von Anfang an mit dem Gambole hätte spielen sollen, weil er hat da halt eher eine Chance gegen diese Innenverteidiger, was ich finde, was man dann in Halbzeit 2 gesehen hat. Aber ansonsten in Halbzeit 1 hat man sich auch nicht so viele Chancen rausspielen können. Also da selbst da ging nichts, dass man mal die Räume genutzt hat oder da der letzte Pass an Mann kam.
Irgendwie gefühlt war es ein bisschen ähnlich wie gegen Hannover. Also man hatte irgendwie mehr vom Ball, aber hat damit eigentlich nichts Gefährliches gemacht. Und der Gegner ist immer schnell zum Torabschluss gekommen. Und man muss ja wirklich sagen, Mainz hätte zur Halbzeit auch schon, naja, 2, vielleicht 3-0 führen können oder so. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, ne?
Ja, das stimmt. Also einmal die Chance von Latzer, die er da rüberhaut. Dann, ich glaube, Latzer hatte 3 Chancen. Und 2 hält Riemann gut, eine auf jeden Fall sehr gut. Die andere ist er halt schnell unten und bei der ersten haut er die halt rüber. Also da war da natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass das nicht so, also dass Mainz da nicht so effektiv war. Und dann, weiß nicht, in der ersten Halbzeit, mehr fällt mir da auch eigentlich nicht so ein, weil genau das ist halt das, was mich da so richtig gestört hat. Ich habe es ja auch geschrieben, ich habe mich tierisch über dieses Mittelfeld aufgeregt, weil mir das halt viel zu statisch war. Und ich möchte halt mich jetzt auch nicht auf irgendeinen Spieler einschießen, aber was mir halt aufgefallen ist, dass zum Beispiel so ein Tesche so halt diese Sekunde immer überlegt hat nach dem Ballverlust. Also er hatte so eine Sekunde Reaktionszeit und er kommt dann einfach nicht mehr dem Ball hinterher mit seinem Tempo, was ihm halt eindeutig fehlt. Und Lucia hat das dann halt noch irgendwie mit seinem Einsatz weggemacht, ist auch mehr gerannt, war ja überall zu finden, was man dann auch später gesehen hat, weil der hat sich ja kaputt gerannt. Tesche hat das irgendwie ein bisschen energiesparender angegangen und ist da nicht so, war dann, weil ich will nicht sagen, nicht so wach, aber irgendwas hat da bei ihm gefehlt, fand ich.
Gut, vielleicht gerade deswegen hat er am Ende noch die Energie, um in der 94. für den Ausgleich zu sorgen, ne? Nee, keine Ahnung, also ich muss auch sagen, das hat mir von Tesche auch nicht so gut gefallen. Ich fand, wenn er am Ball war Alter, auch halbwegs schön, also hat auch vernünftige Szenen gehabt, so, das kann man nicht leugnen. Aber eben, wie du schon gesagt hast, so manchmal einfach den Tick zu lang nachgedacht. Und da, wenn man jetzt die beiden Sechser verglichen hat, dann war da eben Toto viel auffälliger und viel, viel aggressiver. Und das hat mir bei Tesche auch ein bisschen was gefehlt. Und um nochmal so auf den Verlauf der ersten Halbzeit einzugehen, da war ja auch ein Kommentar von Riemann sehr passend, den man über die Außenmikrofone gehört hat, der in etwa so lautete, irgendwie, die tun nichts fürs Spiel, aber führen eins nur, weil wir zu dumm sind. Ne? Und ich finde, da hat das auch recht treffend getroffen.
Ja, also da musste man auch gar nichts mehr viel analysieren in der Halbzeit. Riemann hat da den Nagel auf den Kopf getroffen. Gut, den Wortlaut kann man halt ändern, wenn man das so wirklich irgendwo schreiben will, aber da hat auch der Kommentator gesagt, dass das eine gute Analyse ist. Man hat, also Mainz hat sich halt wirklich aufs Kontern besinnt und das hat halt gut geklappt und auch dann hat es mich gewundert, weil diese ganzen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, waren ja ziemlich deutlich in Halbzeit 1, dass dann in der zweiten Halbzeit, also in der Pause, nicht gewechselt wurde. Also, dass jetzt nicht im Mittelfeld irgendwer reinkam oder dass halt Gambuda nicht viel früher reinkam. Und stattdessen hast du dann relativ gut angefangen, aber fängst du dann auch recht schnell das 2 zu 0, was gut rausgespielt ist, also ohne Frage. Aber dann steht da halt auch Latzer viel zu frei. Da hatte Mainz dann wieder die Räume zu kombinieren und dass sie dann halt auch die Qualität haben, bei den Spielern solche Sachen auszunutzen, war irgendwo klar. Und dann, ja, also dass Latzer sich da die vierte Chance nicht nehmen lässt, das ist dann auch irgendwie logisch gewesen. Aber danach begann dann so die Zeit des VfL.
Ja, also ich fand nicht unmittelbar, aber ich meine, dann gab es auch die Anwesenheit von Gnabry. Also ich fand Zolli jetzt schle nicht schlecht, ne? Er hat wieder gezeigt, dass er irgendwie viel den Torwart anläuft und so. Da sind dann auch ein paar Ballgewinne dadurch geschehen, weil der gegnerische Torwart den Ball dann ins Ausgepölt hat. Aber ja, du hast es schon gesagt, gegen die Innenverteidiger hat er halt keine Schnitte gehabt. So ist nicht wirklich in Szenen gekommen. Und dann war halt die einzige richtige Konsequenz, dass man eben den Gnabry reinhaut, um dann mal ein bisschen mehr Physis vorne drin zu haben, um mal Kopfballduelle zu gewinnen, um dann auch mal die Abschläge irgendwie auf die Außen zu verlängern. Wobei, also bin gerade, ich habe jetzt, da es eben auch direkt nach dem Spiel ist, habe ich jetzt noch viel mehr irgendwie die Verlängerung im Kopf, wo ja dann auch Drewes die Abschläge machen musste, da kommen wir ja gleich noch zu. Und das war halt einfach immer wieder traurig, wie zu sehen, wie er den Ball bekommt. Aber natürlich, logischerweise, kein anderer dahin geht, ne? Das sah so richtig trostlos aus, ne? So, er kriegt immer den Ball, aber kann halt nichts damit machen, so.
Ja, gut, aber ich fand halt in der ersten Halbzeit, als halt noch 11 Mann auf dem Feld waren, war das ganz gut. Also dann wurde es halt vorne auf jeden Fall gefährlicher, weil dann halt jemand wirklich da war, der den Ball festgemacht hat. Und
In der
dann,
zweiten, meinst du?
meine ich ja, klar, ich bin noch durcheinander. Und dann, ich meine, in der 70. ungefähr war das?
Was denn?
Das,
Das Tor?
ja.
Ja, 66.
Ja, also sage ich ungefähr 70. Also 66. Dann eine gute Übersicht von Blum, der den Ball da in den Rückraum zu Holtmann legt. Und das war ja wirklich ein schönes Tor. Also kommt da angelaufen und platziert den schön ins Eck. Das war mit seinem ersten Pflichtspieltor für den VfL. Oder generell, ich glaube, das erste Tor für den VfL von ihm. Hat er sich da endlich belohnen können. Ausgerechnet natürlich gegen seinen Ex-Verein. Aber ich fand Holtmann im Allgemeinen, du hast es ihm angemerkt, dass er wollte. Also du hast ihm angemerkt, dass er da ein bisschen extra motiviert war. Dass er da halt zeigen wollte, ja, mich hier abzugeben, war das Falsche. Und es freut mich einfach, dass er da sich belohnen konnte und den Ball, also auch einfach mal gezeigt hat, dass er auch Torgefahr ausstrahlen kann. War da auch, wurde halt auch sträflich freigelassen. Und ich fand, dann hast du so ein bisschen gemerkt, dass die Mainzer verunsicherter wurden. Also, dass die immer nervöser und nervöser wurden. Aber dann hatte Bochum noch ein, zwei Chancen. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, vor dem Tor von Holtmann hatte Bella Kotschap ja noch die Kopfballchance.
Das war aber schon, das war auch noch vorm 2-0, das hätte schon das 1-1 sein können.
Ah, okay, ja gut. Wie gesagt, ich habe mich vorhin dafür entschuldigt. Du hast da einen besseren Durchblick. Ich bin immer noch absolut durcheinander. Da hättest du halt schon ein Tor machen können, eigentlich müssen. Dann Gambula, das war aber eine Möglichkeit zum 2-2 nach der Ecke.
Ja.
Da kannst du eigentlich auch mit einer Qualität von Gambula den Ball reinmachen. Holtmann hatte dann ja auch nochmal die Chance, wo der dann knapp am langen Pfosten vorbeiging. Also du hast dann schon gemerkt, dass Mainz so langsam das Schwimmen angefangen hat. Aber irgendwie hatte ich so nicht das Gefühl, dass da noch was passieren kann, weil tendenziell fand ich, war das jetzt immer in den Spielen so, dass der VfL sich zum Ende hin nicht aufgegeben hat, aber halt nicht mehr so viel versucht hatte. Aber das war halt diesmal dann komplett anders.
Ja, also ich hatte dasselbe Gefühl wie du. Also das Ding ist, ich meine, du hast es gerade angesprochen, wir hatten noch die Szene von Ganvula, wir hatten den zweiten Schuss von Holtmann, der ja auch fast eine Kopie gewesen wäre, nur eben mit Gefühl statt mit Wumms, ne? Und eben halt nicht von der Seite rübergelegt. Aber danach waren ja auch wirklich keine krassen Chancen mehr, also unmittelbar in den letzten Minuten, ne? Und dann war es ja wirklich die allerletzte Aktion, in der man dann noch einmal einen gefährlichen Abschluss hatte, der dann glücklicherweise auch den Weg ins Tor gefunden hat.
Ja, jetzt höre ich weiter.
Ja, ich meine, ich habe es gerade schon gesagt, Tesche macht das Kopfballtor, macht damit so ein bisschen, ich meine, hast ja gesagt, so beim 1-0, da hat dir Tesche nicht gefallen, macht da so ein bisschen seinen Fehler wieder mit wett. Hätte schlechtere Zeitpunkte gegeben, um dieses Tor zu machen. Genauso, ja, auch Holtmann, das erste Tor von ihm war halt auch ein optimaler Zeitpunkt, um jetzt für uns mal seinen ersten Treffer zu machen,
Also ich sag's
weil wir
mal
so
so,
dann einfach noch genug Zeit hatten.
es hätte aber auch bessere Zeitpunkte für die Nerven einiger VfL-Fans gegeben.
Das mag ich nicht zu bezweifeln, ne? Das Ding ist, also was ich dann gut fand, war, dass dann direkt danach auch Ende war und nicht noch irgendwie noch eine Minute, weil dann hätte ich schon Schiss gehabt, dass wir das jetzt irgendwie doch noch aus der Hand geben. So hatte man sich dann immerhin in die Verlängerung gerettet und da bin ich auch wirklich sehr optimistisch reingegangen, weil ich dachte, ich meine, das gibt uns jetzt einen absoluten Push, dieser späte Ausgleich. Wir haben noch sau viele Wechsel über gehabt, also noch genug Flexibilität von der Bank gehabt. Ich habe Reis ehrlich gesagt schon verflucht, dass er nicht noch irgendjemanden gebracht hat, neben Ganvula, weil. Klar, ich meine, das ist vielleicht unsere sonst beste Elf gewesen, die noch auf dem Feld stand, aber ich finde, du hast halt bei einem Blum und bei einem Holtmann gemerkt, dass die nicht mehr so krasse Sprints anziehen konnten. Die sind zwar vielleicht prinzipiell schneller als ein Pantovic, aber den hätte ich trotzdem eher gebracht, um über die Flügel nochmal ein bisschen Aktion zu haben, ne? Und ich fand, da ging halt einfach nicht mehr so viel. Genauso hätte ich eventuell auch ein Eisfeld noch reingebracht für einen der beiden Sechser, dass man einfach nochmal einen kreativeren Mittelfeldspieler reinbringt. Das ist alles nicht passiert und zum Glück trotzdem gut gegangen.
Ja, also da gibt das dem Trainer halt auch ein bisschen recht. So. Aber ich verstehe, was du meinst. So, an sich musst du, finde ich, da wechseln. Jetzt egal, ob das
Oder
gut
einen
gegangen
Nowotny bringen, noch einen zweiten Stürmer.
ja, egal, ob es gut gegangen ist oder nicht, aber du musst da halt eigentlich nochmal ein bisschen was reinbringen, weil Blum konnte halt wirklich nicht mehr. Holtmann, gut, der war auch fertig, aber er hat halt irgendwie noch Bock. Der hätte ich halt eher einen Blum rausgenommen. Und einen Zolli hätte ich halt eigentlich auch drin gelassen. Aber am Ende war es halt alles so richtig, wie er es gemacht hat. Und du hast es dann gerade gesagt, du dachtest in der zweiten Halbzeit, das gibt uns jetzt halt ein bisschen Rückenwind. Und ich fand, das gab es uns halt auch am Anfang. Also Mainz wirkte dann schon sehr verunsichert. Dann gab es da ja die eine Szene im Mainzer Strafraum, wo der Schiedsrichter wie sehr unglücklich agiert hat, weil ich finde, das ist ein Elfmeter für den VfL. Da, wo Bella Kotschap gezogen wird, also da kann man auf jeden Fall über einen Elfmeter diskutieren und ich denke mal, das würde auch vom Video Assistant überprüft werden. Und dann später wird es noch unglücklicher vom Schiedsrichter, also ist eigentlich dieselbe Szene. Dann wird der Ball halt lang gespielt auf G heißt der, glaube ich, der halt sich eigentlich schon nach außen drängt, also zur Außenlinie geht. Man muss sich dann natürlich auch fragen, was macht Riemann in dem Moment da draußen? Ist das nötig, da rauszugehen? Ich finde nicht. Also klar kann man auch Riemann da einen Fehler unterstellen. Aber für mich ist das dann, was danach passiert, niemals rot. Also das ist kein Verhindern einer klaren Torchance. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe die Szene jetzt nicht gesehen, aber beim St. Pauli-Spiel in der letzten Woche gab es wohl so eine Copy-and-Paste-Szene, also fast dieselbe Szene. Und da hat dann der Video-Assistant eingegriffen und gelb dafür gegeben. Und ich finde, vor allem wenn der Spieler sich halt zur Außenlinie orientiert, dann hat er ja gar nicht den Zug zum Tor. Also kannst du ja gar keine klare Torchance verhindern. Das ist dann, finde ich, einfach maximal unglücklich gewesen von einem Schiedsrichter, der halt über das ganze Spiel hinweg irgendwo auch seine Linie komplett verloren hatte.
Ja, also ich habe am Ende jetzt gerade auch schon wie so ein nettes Bild gesehen, dass 10 Bochumer gegen 12 Mainzer gewinnen, ne? Also ich bin ja prinzipiell jemand, klar, jemand, natürlich sagt man mal irgendwie, das war nicht gut vom Schiri oder so, aber ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie dem Schiri unterstellen würde, dass er gekauft ist, ne? Aber das war dieses Spiel einfach, ich fand, ich weiß nicht, ob das fehlende Fingerspitzengefühl ist oder keine Ahnung, aber er hat irgendwie wirklich sehr asymmetrisch entschieden, so in den Szenen, wo man bei uns eine gelbe Karte geben kann, da hat er sie auch direkt gegeben. Und wo man Mainz eine geben kann, hat er sie nie gegeben, ne? Und dann eben auch genau in der Situation, auf der einen Seite für uns meiner Meinung nach auch eigentlich ein Elfmeter. So, aber gut, über den kannst du diskutieren. Aber dass man dann in der Szene dann direkt eben Riemann vom Platz stellt, wo halt, also das eine ist ja, die waren da an der Außenlinie, der Spieler ist Richtung Eckfahne abgedrängt worden. Es waren ja auch noch andere Bochumer in der Nähe. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie meilenweit im gegnerischen Strafraum war und da war kein Bochumer in der Nähe, ne? Sondern es waren ja auch noch andere da, die hätten eingreifen können. Es sah ja auch so aus, als hätte es dann eine kurze Kommunikation mit dem Assistenten gegeben. Aber ja, dann stellt der Riemann vom Platz, maximal unglücklich. Du hast es gesagt, Riemann muss da nicht rauskommen. Bin ich bei dir. Auf der anderen Seite, wir alle wissen, wie Riemann Fußball versteht, wie er seine Torwartrolle interpretiert. Also, dass er da rauskommt, denke ich mal, hat keinen überrascht, ne? Ist jetzt für ihn halt in dem Fall mal schief gelaufen, auch wenn er natürlich dann sich beim Schiri zurecht beschwert und nicht vom Platz gestellt werden will. Aber am Ende hat er da auch einen Fehler gemacht. Mal schauen, ob er den auch einsieht. aber ich glaube, am Ende, wir können alle froh sein, dass wir weitergekommen sind. Das ist dann am Ende scheißegal, was da passiert ist, außer dass man jetzt hoffen muss, dass er nicht eine zu lange Sperre bekommt. Ich weiß gar nicht, wie das dann am Ende läuft, ob die dann nur für den Pokal ist oder ob die auch in der Liga abgesessen
Das
werden
ist
muss. Keine
so
Ahnung.
die Frage, wie das halt bewertet wird, weil zum einen war Riemann danach noch im Innenraum, hat dann, so wie es scheint, halt auch ein bisschen beleidigt und provoziert. Das wird halt nicht zu seinem Vorteil ausgelegt. Also kann es halt sein, erstmal, dass es eine längere Sperre gibt und zweitens, dass die dann auch in der Liga gilt. Also, wobei ich da finde, ich weiß nicht, was ich besser finde. 2 Spiele im Pokal gesperrt oder 3 Spiele mit Liga? Natürlich ist in der Liga Riemann auch wichtig, aber im Pokal weißt du halt nicht, wen du als nächstes bekommst. Da hätte ich vielleicht gerne auch mal einen Riemann im Tor, wenn es dann gegen einen Verein wie Stuttgart geht oder so. Aber ja, das wird sich dann zeigen. Also ich denke mal, diese Szenen in der Verlängerung, als er im Raum war und dann nach Abpfiff, die werden auf jeden Fall nicht zu seinem Gunsten ausgelegt.
Da bin ich voll bei dir. Also, ich weiß nicht, wie ihr es wahrgenommen seid oder habt oder ob ihr eben selber gerade in der Jubeltraube wart oder im Kreis durchs Wohnzimmer gerannt seid oder wie auch immer. Aber man hat auch gesehen, als die Bochumer Jubeltraube sich gebildet hat bei rund um Drewes, hat Riemann auch. Also für mich sah das aus, als hätte er einen Schiedsrichter bepöbelt, aber keine Ahnung. Da hat er auf jeden Fall zu irgendwem irgendwas Nettes gesagt. Ja, ich meine auch, ich sehe das prinzipiell wie du. Ich muss jetzt sagen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das genau ist jetzt mit, ob die Sperre in der Liga gilt oder eben nur im Pokal, wie auch immer. Das weiß ich leider nicht ganz, da bin ich nicht regelkundig genug. Auf jeden Fall sehe ich so wie du, dass es eben blöd wäre, wenn er jetzt im Pokal gegen möglicherweise bessere Gegner spielt, weil das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, beziehungsweise, ja, ich glaube, das war in der Vorbesprechung, als es darum ging, ob er eventuell nicht spielen kann. Für mich ist Riemann wirklich einer von ja, vielleicht den 3 wichtigsten Spielern, die wir aktuell immer auf dem Platz haben, weil ja, er halt einfach sau wichtig ist, auch für unsere Spieleröffnung, dass er hinten sicher die Bälle verteilt, meistens sehr solide Abschläge macht und ich meine, jetzt so eine Verlängerung dann mit 10 Mann zu spielen, ist schon doof. Aber es war halt auch doof, dass es dann Riemann war, ne? Weil so ging halt wirklich gar nichts mehr nach vorne am Ende. Da wurden immer nur die langen Bälle rausgehauen und Kanewule hat irgendwas versucht damit zu machen. Ich habe es gerade schon gesagt, das ging eher in die Hose. Beziehungsweise ist halt auch schwierig für ihn, den dann irgendwie wieder auf den eigenen Mann abzulegen. In der Situation, gerade wenn keiner nachrückt. Was ja auch
Ja,
absolut Sinn macht.
ich wollte gerade sagen,
Ne?
auf welchen Mann soll er es denn ablegen? So, auf den imaginären Mann links oder den imaginären Mann rechts? Also da war ja
Nein,
wirklich
nein,
niemand.
aber es ist. Ich weiß halt nicht, ob. Also es war halt auf jeden Fall klar ersichtlich dann ab dem Zeitpunkt, dass es uns wirklich nur noch darum ging, irgendwie das Ding nach Hause zu schaukeln. Da kann man auch froh sein, dass man dann mit Mainz so eine unfähige Truppe hatte, die das, ich weiß nicht, gerade in nach dem Spiel wurde es noch als Powerplay bezeichnet. Ich würde eher sagen, wir haben halt gar nicht mehr gespielt und deswegen war Mainz halt am Ball, ne? Aber das war jetzt nicht so, dass die noch sau viele gefährliche Chancen hatten. Klar, da waren noch so 2, 3 Hochkaräter dabei, aber die hätten eigentlich auch noch viel mehr mit dem Ball machen müssen, weil wir haben ja wirklich gar nichts mehr gemacht. Ne? Es ging natürlich auch nichts mehr. Es waren alle K.O. Wir haben einen Mann weniger gehabt, konnten nach vorne überhaupt keine Akzente mehr setzen. Dann hast du natürlich auch gar keine Entlastung, aber es wurde halt auch nicht mehr so viel versucht. Ne?
Ja, gut, aber ich finde, das ist dann auch ein bisschen hart zu sagen, es wurde nicht mehr so viel versucht, weil, wie du schon sagst, die waren K.O. Ich fand zum Beispiel die, die noch konnten, so Pantovic, Bockhorn, Masovic, auch ein Gamvula, aber wobei der hat halt wirklich versucht, irgendwie vorne auf den Ball zu lauern, ab und zu ist er nach hinten gefallen, ein Danilo, die haben halt wirklich nochmal sich reingehauen und haben auf die Zähne gebissen. Pantovic hat echt viele Flanken abgewehrt, also das darfst du ja auch nicht vergessen.
Ja, das war echt
Der
stark.
war, finde ich, so ein wichtiger Faktor auch in der Verlängerung, auch dann im Allgemeinen. Das finde ich so beeindruckend, dieses Mannschaftsgefüge. Das war schon in der ersten Halbzeit der Verlängerung. dann war Toto verletzt, aber dann hast du richtig gesehen, er humpelt, aber beißt noch auf die Zähne, weil der Ball halt noch in der Gefahrenzone ist. Und wenn er sich jetzt auf den Boden setzt, dann bringt das nichts. Dann ist der Ball raus und dann lässt er sich erst auswechseln. So, dann kommt Mazowitsch rein. In der Zeit hatte der halt Zeit, sich schon warm zu machen. Dann in der zweiten Halbzeit liegt Gamvula erst auf dem Boden, aber wollte halt, dass die Ärzte kommen. Dann aber Pantovic und ich glaube auch Suarez oder Gamvula sagen, nee, die sollen draußen
bleiben. Bela Kocha war auch komplett K.O.
Ja, aber die beiden sagen, die sollen draußen bleiben, die Ärzte, weil sonst muss Bela Kocha raus und es war ja gerade ein Freistoß. Du hast richtig gesehen, das ist eine Mannschaft und zwischendrin hat dann Bela Kocha auch gerufen, er muss jetzt auf die Zähne beißen und hat er sich reingehauen oder als er dann halt im 16er saß, dann hat Suarez die ganze Zeit gesagt, guck mich an, komm, du musst weiterspielen. Das war einfach, du hast dann gemerkt, der Wille ist da beim VfL, sich irgendwie ins Elfmeterschießen zu retten. Und natürlich hast du dann auch Glück, dass du mit Mainz da eine Mannschaft hast, die ein bisschen angeschlagen ist, also die jetzt nicht so das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat. Das sähe dann halt auch ganz anders aus, wenn du da auf einmal gegen Stuttgart spielst oder so, die natürlich einen Höhenflug haben. Oder halt, ich würde auch sagen, gegen Union Berlin, klar, die sind jetzt rausgeflogen gegen Paderborn, aber nur im Verhältnis. Du hast dann halt auch ein bisschen das Glück. Das gehört aber auch immer dazu. Also in solchen Situationen, das hast du auch gegen Heidenheim gesehen, du brauchst dann halt auch irgendwann einfach das nötige Glück im Fußball. Du kannst es nicht nur immer über die eigene Klasse gewinnen. Gerade halt auch solche Pokalspiele werden ja häufig durch solche Sachen entschieden. Und dann hast du dich halt genau durch diese Mannschaftsleistung einfach ins Elfmeterschießen gekämpft. Also ich würde noch nicht mal gerettet sagen, sondern einfach gekämpft. Weil die standen ja größtenteils halt dann mit 10 Mann hinten, Gamvula vorne und dann haben die da alles hinten rausgehauen. Jeden Ball haben sie versucht zu treffen und haben das super verteidigt. Nach Abpfiff der Verlängerung hast du auch gesehen, dass Leitschi eigentlich gar nicht mehr kann. Aber ich fand, dem hast du das nicht angemerkt während des Spiels. So, die haben einfach so auf die Zähne gebissen. Bockhorn kam dann ja auch noch rein und hat da gute Szenen gehabt. Also es war einfach, dann ist die Mannschaft noch enger zusammengewachsen und hat da wirklich, dafür, dass die nur zu 10 waren, haben die da eine super Abwehrleistung geleistet und da kam halt das Elfmeterschießen. Also ich kann mich, bevor wir darauf kommen, ich kann mich eigentlich in der zweiten Halbzeit der Verlängerung bis auf die Chance von Salai, vielleicht waren noch ein, zwei andere, aber keine, wo du sagst, okay, das war jetzt eine hundertprozentige, also da läuft er frei auf den Keeper zu oder da ist er frei vorm Torhüter, sondern das war immer gut hinten irgendwie wegverteidigt.
Ja gut, ich meine, wie soll er frei auf dem Torwart laufen, wenn bei uns alle immer hinten drin stehen, ne?
Ja, da kann ein Chipball durchkommen oder so, also dass die halt einfach unaufmerksam sind, aber das war halt einfach nicht da.
Nee, da wurde immer versucht, den Flankengeber unter Druck zu setzen, damit der Ball nicht so gut in die Mitte gespielt werden kann. Auch die Innenverteidigung hat dann noch mit den letzten Kräften da alles abgerissen. Also das war wirklich dann Kampf um Leben und Tod in der Verlängerung. Einfach das Ding hinten sauber zu halten und sich ins Elferschießen zu retten. Und es ist zum Glück gut gegangen. Da kann man wirklich, also da haben alle Körner reingehauen, die sie noch hatten jetzt vor Weihnachten und haben sich da am Ende selber beschenkt mit der Leistung.
Vielleicht noch zwischendrin. Ich dachte mir so zwischendurch einfach, okay, jetzt machst du dir einfach mal die Uhr um und misst deinen Puls. Das war dann, glaube ich, so, 110. Minute oder so, da hatte ich einen Puls von 128. Ich habe dann kurz vor dem Elfmeterschießen nochmal drauf geguckt, da war er fast bei 140. Also es war sehr...
Da geht aber mehr, du.
Es war sehr, sehr nervenaufreibend. Und dann das Elfmeterschießen, da wurde ich wirklich dann, als dann der erste Schuss von Pantovic, der hat ja souverän verwandelt. Also der hat den ja einfach eiskalt, der war, finde ich, unhaltbar. Setzt er den da rein. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich weiß, alle werden sagen, oh Moritz, du bist sowieso ein Milos-Fan, aber ich fand einfach, er war für mich ein entscheidender Faktor jetzt auch, wie die ganze Mannschaft, aber Milos hat ein super Spiel gemacht, als er eingewechselt wurde und hat dann nochmal gezeigt, warum er halt berechtigterweise beim VfL spielt. Also, dass die Mentalität da ist, dass er halt dann auch sich hinten reinhaut und sich nicht zu schade ist, um hinten mal Bälle wegzuverteidigen und hat dann den Elfmeter einfach eiskalt reingehauen. Also da war, ich glaube, den hätte kaum ein Torhüter gehalten.
Ja, also ich meine, Pantovic kam ja für Jul rein, Der war sehr offensichtlich sehr unzufrieden mit seiner Auswechslung, hätte gern dann noch in der Verlängerung was bewirkt. Ich meine, gerade wenn man einmal weniger ist, ist es natürlich wichtig, wenn du offensiv noch Pläne hast, dann, dass du noch mit den Spielern, die du hast, vernünftig schnell schalten kannst. Aber naja, offensichtlich war einfach auch nicht der Plan, noch was nach vorne zu machen. Und da war halt Pantovic dann der absolut richtige Wechsel, der eben schneller ist als Jule und nochmal frische Körner hatte und eben ganz, ganz solide die Dinger verteidigt hat und hat dann eben auch. Wie Jule das in den Spielen schon gezeigt hat, hat er es dann ja, im Elferschießen mit einem souveränen Elfmeter eingeleitet.
Ja, und dann ging es halt weiter. Also ein 3 zu 0 klingt immer so, als ob der Torwart einen großen Einfluss darauf hatte, aber da muss man auch ehrlich sein, den entscheidenden Elfmeter hat Drewes gehalten, aber davor wurde halt jeweils ausgeguckt und das war dann eher Unvermögen. Da hat auch ein bisschen das blau-weiße Herz noch bei Kevin Stöger geschlagen. Masovic macht das dann genauso solide wie Pantovic und schweißt den da rein. Und dann bei Gambula war halt wieder ein bisschen Glück dabei. Also das ist eigentlich auch so ein Elfmeter, den
Der
kann.
musste ja auch lachen.
Ja, das ist so ein Elfmeter, den kann, muss der Keeper halten. Hält er nicht, dafür hält dann Drewes den auch schwach geschossenen Elfmeter von Mateta. Und Elfmeter von Mateta klingt auch super. Und ich war wirklich, bin danach absolut sprachlos gewesen. Ich habe nur noch, war nur noch am Jubeln. Ich war am Zittern. Ich bin. Das sind so Spiele. Ich wäre einfach unglaublich gerne im Stadion gewesen und ich glaube, das geht jedem so. Also da bin ich nicht alleine. Und was ich mir gedacht habe, ich wohne ja studienbedingt nicht weit weg von Mainz so. Also schon ein bisschen, aber nicht allzu weit. Es ist näher dran als Bochum, sagen wir es so. Und ich dachte mir so bei der Verlängerung, das wäre jetzt der Moment gewesen, wo wir beide im Stadion gesagt hätten, okay. Scheiße, ich glaube, wir müssen mit dem Taxi zurückfahren. Egal. Und dann nach dem Elfmeterschießen, wenn man da so gewinnt, hätte man auch gerne einfach mal das Taxi bezahlt und hätte da ein bisschen gefeiert oder keine Ahnung, hätte geguckt, dass man irgendwie anders zurückkommt. Es war einfach. Es macht einfach momentan Spaß und man sieht, diese Mannschaft ist einfach geil. Die kämpft, da sind Kämpfer drin. Thomas Reis hat da eine richtige Mannschaft rausgemacht. Also, das sind nicht mehr Einzelgänger, da sind nicht mehr nur Individualisten drin, sondern das ist wirklich ein Mannschaftsgefüge. Der eine kämpft für den anderen, die beißen sich da rein, die hauen sich da rein, die wissen, okay, ich muss jetzt auf die Zähne beißen. Das ist natürlich auch gesundheitlich nicht immer das Beste, ist klar. Aber es zeigt einfach die Mentalität dieser Truppe und es zeigt, dass da was heranwächst beim VfL und das war ja auch die Entwicklung das ganze Jahr über, um jetzt hier vielleicht so langsam mal überzuleiten.
Ja, ne, das war jetzt einfach, da hat sich die Mannschaft, ich habe es gerade schon gesagt, jetzt zum Jahresabschluss selber nochmal beschenkt für die Leistung der vergangenen Wochen. Eben auch im Pokal noch eine Runde weitergekommen. Das war jetzt wirklich so ein bisschen noch, wie sagt man so schön, die Kirsche auf der Torte, ne? Oder, also das war jetzt wirklich noch so, oder das Sahnehäubchen, wie auch immer. Das war jetzt einfach noch ein krönender Abschluss. Ich meine, wir haben vorher schon gesagt, wenn man das Spiel am Ende verliert, ist es zwar ärgerlich, aber ich meine, wenn du gegen Erstligisten im Pokal ausscheidest, dann kann das passieren, ne? Dann kannst du dich am Ende nur fragen, ob du alles reingehauen hast. Aber heute war es eben so, dass wir alles reingehauen haben, dass die Jungs alles reingehauen haben, sich dieses letzte Spiel des Jahres nochmal krönen wollten. Und wirklich, ja, ich meine, die sind bis ans Ende ihrer Kräfte gegangen und haben dann, ja, ich meine, die 94, das zeigt ja schon, wir waren ja eigentlich sehr, sehr draußen schon aus dem Pokal. Und sind dann eben doch nochmal zurückgekommen. Das zeigt auch die Mentalität der Jungs, dass sie sich nicht aufgeben und dann ja, bis ins bittere Elfer schießen. Also für mich war es tatsächlich auch, glaube ich, wenn ich nicht irgendwas komplett verdrängt habe, so bewusst das erste Pflichtspiel-Elferschießen vom VfL, was ich so gesehen habe.
Ja, was ich auch so in Erinnerung habe, auf jeden Fall.
Also wir waren mal beim, wie nannte sich dieser Cup noch?
Aha, Hotels Club.
Genau, Hotel Cups oder was, vor 2 Saisons oder so bei der Saisoneröffnung. Da gab es ja am Ende irgendwie auch ein Elferschießen mit Bochum. Das war grausam, ne? Da hat noch Patti einen Elfer geschossen, total schlecht und was weiß ich. Also das einzige Elferschießen, an das ich mich erinnern konnte, das war grausam. Ich hatte wirklich ein bisschen Schiss davor, wie das laufen kann. Und dann läuft das so souverän. Ey, ehrlich, ich wurde immer entspannter von Elfmeter zu Elfmeter.
Ja,
Das
ganz ehrlich.
hätte ich nicht gedacht davor, ne? Aber dann gewinnst du so souverän das Elferschießen und belohnst dich für dieses wirklich beschissene Jahr. Ich meine, dieses Jahr läuft ja wirklich viele oder ist vieles so anders gelaufen, als wir alle das gewollt hätten. Ich meine, gerade für uns Fans, wir wären alle viel, viel lieber im Stadion gewesen. Aber eine Sache, die dieses Jahr wirklich gut gelaufen ist und die von mir aus auch nächstes Jahr nicht wieder komplett anders sein muss, sind einfach die Leistungen vom VfL. Die sind sehr, 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 sehr schön. Und ja, der krönende Jahresabschluss heute.
Ja, und für wen ich jetzt halt nochmal eine Lanze brechen möchte, gerade schon mal kurz erwähnt, ist Amel Bella Kotschap. Also nur nochmal kurz, das ist der Junge, der ist unglaublich. Also klar, er hat seine ein paar Fehler drin, jetzt auch in der ersten Halbzeit hatte der ein paar Unkonzentriertheiten, aber er spielt so, als ob er seit Jahren diese Erfahrung hat. Er spielt so, als ob er seit Jahren schon Profi-Erfahrung hat. Er wird von Spiel zu Spiel auch gefühlt immer besser, lernt aus seinen Fehlern und ist halt jetzt auch menschlich wohl gewachsen. Das hat man ja auch heute gesehen. Also, dass er ein Kämpfer ist, kannst du ihm heute jetzt auch nicht mehr abstreiten. Da fehlen mir ein bisschen die Worte, um ihn zu beschreiben. Also, da fehlen mir, ich möchte ihn natürlich nicht bis in den Himmel loben. So, du willst kein Talent irgendwie jetzt schon zu früh loben, aber das ist ein Junge, der wird seinen Weg gehen. Ob es jetzt mit dem VfL ist, was wir natürlich alle hoffen, dass die Innenverteidigung Bella Kotschap-Leitsch noch sehr lange beim VfL Bestand hat. Oder ob es irgendwo anders ist. Er wird seinen Weg gehen. Er wird auf kurz oder lang, wenn da keine schwere Verletzung hinzukommt, und das hoffen wir natürlich alle, in der Bundesliga spielen. Und auch heute hat er wieder bewiesen, dass er das Potenzial dazu hat, dass er da mithalten kann, dass das einfach ein geiler Junge ist, einfach ein super Talent. Und wir können froh sein, so einen Spieler bei uns in den eigenen Reihen zu haben. Und was er sich auch teilweise dann schon an, also wenn man das so mal Revue passieren lässt im letzten Jahr, klar. Auch Thomas Reis hat es ja bestätigt, dass er da ein paar, also dass es nicht immer professionell war, was er sich dann halt auch immer anhören musste, beziehungsweise was man über ihn lesen musste bei Social Media. Und jetzt hat er da wirklich eine 180-Grad-Wende gemacht und ist einfach, ja, ich will nicht sagen, ist schon Leistungsträger geworden. Du hast es auch gegen Hannover gesehen, dass er dann da einer der Besseren war. Und ich nehme es ja wirklich nicht gerne in den Mund, aber diese Innenverteidigung bei uns hat, finde ich, mindestens Bundesliga-Potenzial. Das ist ja unabstreitbar. Aber heute hatte sie auch Bundesliga-Qualität. Suarez hatte Bundesliga-Qualität. Ich fand, Gamboa hat das auch gut gemacht. Die beiden hatten auf jeden Fall, die Viererkette hat Bundesliga-Qualität gehabt. Und da haben wir wirklich, die Innenverteidigung ist top und die Außenverteidiger auch. Und sonst komme ich nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Ich muss jetzt hier abbrechen.
Ja, vor allem, was du halt einfach nicht vergessen darfst, ist, der Junge hat jetzt, nachdem er wirklich ja lange draußen war, sein siebtes Spiel erst quasi, oder nee, sechstes, ne, gegen Hannover war er ja gar nicht in der Startelf, aber quasi, der ist ja erst seit sechs Spielen, spielt er jetzt aktiv für uns diese Saison, ne? Und jetzt in den Spielen sich so da reinzuspielen, so als würde er das schon seit zwei Saisons machen, ne? Einfach Wahnsinn, was er da abreißt. Auch heute, ich meine, da musste er auch sau viel einstecken. Trotzdem immer wieder aufgerappelt. Der konnte am Ende ja wirklich gar nicht mehr, aber er hat das noch durchgezogen, weiter solide verteidigt und ja, wir können alle nur froh sein, dass wir ihn beim VfL haben.
Und nicht
Hoffen, wie
vergessen,
du
er
es
ist
schon gesagt
19.
hast.
Er ist einfach
Eben, das.
19.
Ja, er ist 19, ne? So gut Fußball hätten wir alle gerne mit 19 gespielt, ne? Also, das ist echt Wahnsinn. Und ja, da kann man nur hoffen, dass, wie du es gesagt hast, keine schwere Verletzung dazu kommt, dass er noch lange beim VfL ist. Oder uns zumindest eine mehr als nette Ablöse beschert.
Ja, da, also. Da ist, ich höre auf, ich komme sonst wirklich nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Kommen wir wieder zum Jahr 2020 und da muss man einfach sagen, der VfL, das beste Zweitligateam im Jahr 2020, hat jetzt hier noch dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Man geht mit einem guten Gefühl ins neue Jahr, man geht mit viel Rückenwind ins neue Jahr. Und sind wir mal ehrlich, wer hätte es denn am Anfang des Jahres gedacht? Also, ich meine, das erste Spiel im neuen Jahr war das gegen Regensburg oder war es
Bielefeld.
gegen Bielefeld, ne? Ja, stimmt, es war gegen Bielefeld, klar. So, da
Platzverweis von Riemann.
mit einem Platzverweis von Riemann, Jan Held im Tor, man dachte sich so, scheiße, wo führt das denn jetzt hin? Und dann diese Entwicklung gemacht. Der VfL hat sich man hat die Corona-Pause richtig, richtig gut genutzt, hat sich zu einer Top-Mannschaft in der zweiten Liga entwickelt. Es ist natürlich noch nicht alles perfekt und ich bin immer noch der Meinung, dass es dieses Jahr zu früh kommen würde, aufzusteigen. Also, da werdet ihr mich auch nicht von was anderem überzeugen können, denn dieses Mittelfeld ist immer noch nicht, meiner Meinung nach, ist immer noch nicht Bundesliga-reif. Also, auf keinen Fall. Es wird auch nicht irgendwie Bundesliga-reif werden, weil es einfach viel zu langsam ist. Aber
Ja gut, die Verträge laufen ja auch aus.
ja, aber es ist ja egal. Du musst da halt einfach neue Spieler holen, die sich dann auch einspielen können und das am besten in der zweiten Liga und dass man da sich dann kontinuierlich weiterentwickelt und irgendwann, wo dann wirklich der ganze Kader halt eine gewisse Qualität hat, weil wir sind halt, es ist halt auch irgendwo eine relativ alte Truppe, nicht komplett. Sie sind teilweise im guten Fußballalter, aber so richtig junge Talente wie Leitsch und ABK sind ja halt wirklich nur in der Innenverteidigung. Weil ansonsten hast du quasi nur ältere Spieler auf dem Platz stehen. Und ja, da muss man jetzt einfach gucken, wie die Entwicklung weitergeht. Die Entwicklung, die jetzt angestoßen wurde, ist super. Vor allem diese Erfolge, und das ist auch, finde ich, wichtig, dass du jetzt schon, meiner Meinung nach, für den Sommer neue Spieler, die ablösefrei sind, kontaktierst und mit denen Verträge aushandelst. Denn so eine bessere Position als jetzt kriegst du, glaube ich, nicht mehr so schnell. Klar, wenn man jetzt weiter gut spielt, wird die Position nur besser. Nur du musst frühzeitig, vor allem fürs defensive Mittelfeld, meiner Meinung nach jetzt schon Spieler verpflichten, Verträge klar machen, dass du da halt den potenziellen Ersatz für Toto und Tescher hast, damit du halt auch jemanden, also mit den beiden auch dann einfach mal, ja, er weiß nicht, ob Toto seine Karriere beenden will oder ob er sich dann halt noch eine Saison als Ersatz da mit in den Kader stellt. Aber damit du halt einfach jemanden in der Hinterhand hast, der die beiden oder einen von beiden mindestens ersetzen kann.
Ja, ist halt so ein bisschen das Problem, was du dieses Jahr einfach hast, ne? Dadurch, dass du, oder ich meine, das war diesen Sommer schon so, aber es wird im nächsten Sommer eigentlich prinzipiell nicht groß anders laufen. Da hat Sisi ja schon gesagt, dass man eben auch gucken muss, was eben finanziell möglich ist und tendenziell eher noch bis zum Ende der Transferperiode wartet, um eben dann ablösefrei noch Spieler klarzumachen. Es ist halt gerade, wenn du so eine entscheidende Position hast, wie das defensive Mittelfeld, die eben ja mal schnell dafür sorgen kann, ob Spiele gut oder schlecht laufen. Ich meine, klar, eine gute Außenverteidigung ist auch super. Ich würde auch sagen, Suarez kann durchaus dazu beitragen, dass man ein Spiel für sich entscheidet. Aber ich finde halt gerade so im zentralen Mittelfeld direkt vor der Abwehr, das ist halt wirklich eine der wichtigsten Positionen, sowohl was die zusätzliche Absicherung der Abwehr angeht, als eben auch was das Spielgestalten angeht. Und da musst du eben jetzt für beide einen Ersatz finden. Wir haben ja schon jetzt häufiger darüber gesprochen, eben, dass man mit Chipsa und Masovic zwei Spieler im Kader hat, die potenziell die Position irgendwie in ihrem Steckbrief drinstehen haben. Aber da muss ich eben noch herauskristallisieren, ob das wirklich passen kann, dass da einen von den anderen beiden beerben kann, weil dafür müssen die beiden auf jeden Fall noch besser in die Truppe reinwachsen. Da sind sie noch nicht. Rufen sie vielleicht, also wenn sie das Potenzial haben, rufen sie es noch nicht nötig genug ab. Ne? Das musst du auf jeden Fall sehen. Und ansonsten ist es halt, ja, das ist für mich das Wichtigste, was du für die nächste Saison klären musst. Eben was auf der Position passiert. Klar, du hast auch einen Blum, der ausläuft, wo man gucken muss, was man da macht. Ne? Also so Flügelspieler, es ist natürlich immer eine heikle Sache, wo du gute Leute brauchst. Aber das ist die Position für den nächsten Sommer, wo du gucken musst, dass du da frühzeitig am besten jemanden klar machst. Weil wenn du dann jemanden hast, der am Ende der Vorbereitung dazu stößt, hilft das ja auch nicht, um die dann zu integrieren. Also du musst frühzeitig auf der Position planen und ich hoffe, dass jetzt dann in den nächsten Monaten die Planung da auch schon, wenn sie nicht schon läuft, Form annimmt.
Ja, um mal hier, okay, das ist eine relativ unrealistische, ist ein relativ unrealistischer Wunsch. Wenn ich halt ganz schön fände, wäre auf der 6 wäre Angelo Stiller von Bayern. Der ist natürlich ein heiß umworbener Spieler jetzt auch, wenn der Vertrag ausläuft. Sein präferiertes Ziel ist wohl offenbar Hoffenheim, weil da natürlich mit Hoeneß ein Förderer von ihm Trainer ist. Aber sind wir mal ehrlich, solche Spieler. Erstmal kann man versuchen, dass man das irgendwie über Gerland, dass er ein gutes Wort für den VfL einlegt, aber das ist natürlich auch was anderes. Aber ich finde, solche Spieler sollte man halt wirklich damit überzeugen, mit dem, was sich hier gerade entwickelt, mit der aktuellen Tabellenposition des VfLs, mit der Jahrestabelle. Man sollte denen ganz klar aufzeigen, wo die Perspektive sind. Und gerade solche jungen Spieler, die suchen ja Spielpraxis. Und wo sollte er denn mehr Spielpraxis bekommen? Klar, es wird andere Vereine auch geben, wo er viel Spielpraxis bekommen könnte, aber beim VfL wird eine Position frei, wird seine Position frei. Also, ich würde es mir wünschen, dass man es zumindest mal probiert, dass man ihn hier hinlotst und wenn es klappt, dann umso besser. Wenn es nicht klappt, dann muss man sich halt nach was anderem umgucken. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher und ich vertraue da Sesi, dass er da eine gute Übersicht hat. Jetzt soll ja auch, meine ich, also so wurde es halt angekündigt, noch ein bisschen mit vorgehaltener Hand geguckt werden, ob man im Januar ein Scouting-System installiert und etabliert beim VfL. Vielleicht kommt da dann ja der neue Toto, der neue Tesche rüber zum VfL. Das wird sich zeigen, aber was man halt auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man da den Verantwortlichen vertrauen kann, denn die Entwicklung, und das, da wiederholen wir uns jetzt auch wieder, die stimmt. Die Entwicklung stimmt. Die Mannschaft ist eine Mannschaft. Thomas Reis hat die so geformt. Er hat seinen entscheidenden Teil dazu beigetragen, dass ein Bela Kotschap jetzt so ist, dass ein Bela Kotschap so zum Kämpfer geworden ist, dass ein Bela Kotschap ein super Typ auch mittlerweile ist. Ich will es auch gar nicht sagen, dass er vorher nicht ein super Typ war, aber jetzt halt ist er nochmal viel, viel mehr als Mensch gereift. Er hat dafür gesorgt, dass ein Jule da halt auch ein bisschen gekitzelt wird. So, er versucht es natürlich auch immer wieder mit Gambule, indem er ihn auf die Bank sitzt, aber es bringt halt nicht so richtig was. Da wird sich zeigen, wohin die Entwicklung führt, aber ich finde, Thomas Reis hat halt wirklich auch einen sehr, sehr großen Anteil daran. Und ich freue mich einfach aufs nächste Jahr. Ich denke, dir geht's genauso.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt jetzt momentan keinen Grund, was einen irgendwie negativ stimmen sollte jetzt auf die nächsten Spiele, ne?
Das stimmt natürlich. Muss man halt gucken, wie die Sperre von Riemann ausfällt. So, das könnte dann ein bisschen Dämpfer sein, aber das wissen wir dann vor der Darmstadt-Folge ist das ja, wissen wir da ein bisschen mehr drüber. Aber ich genieße es einfach. Ich glaube, so glücklich war ich lange nicht mehr als VfL-Fan, vor allem nicht in den Zweitliga-Jahren. Kann man jetzt nur einfach hoffen, dass die Pause irgendwie nutzen zum Regenerieren, dass die Verletzungen und die Krämpfe, die da jetzt beim Mainz-Spiel hinzugekommen sind, nicht zu schlimme Auswirkungen haben, dass die Spieler alle wieder fit sind, wenn es weitergeht in der Liga. Und dann können wir gespannt sein. Ich meine, am 3.1. wird die nächste Pokalrunde ausgelost. Da können wir dann mal gucken, wen wir bekommen. Also mein Wunsch wäre natürlich Schalke oder Rot-Weiß Essen. Das wäre natürlich geile Lose, aber ich befürchte irgendwie Bayern München.
Ja, das wäre natürlich wieder ein Klassiker, ne? Wäre natürlich schade, wenn das dann ohne Fans passieren würde, aber ja, am Ende muss halt die Losfee entscheiden, was es da gibt. Keine Ahnung, wer das diesmal macht. Das ist ja immer, geht ja immer kurz vorher mal durch die Medien, mal schauen. Spätestens, wenn man dann die Sportschau einschaltet, wird man sehen, wer da das glückliche Händchen für uns hoffentlich hat. Und ja, ansonsten bleibt uns eigentlich nur zu sagen, wenn du nicht noch irgendwas Größeres hast.
Nee, meine Stimme macht auch gerade schlapp, also ich brauche einen Fiege.
Ja, perfekt. Bleibt uns nur zu sagen, ja, nehmt die positive Stimmung dieses Spiels mit in ein schönes Weihnachtsfest für euch und eure Familien. Und ja, kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann rechtzeitig vor dem Spiel gegen Darmstadt wieder, frisch im neuen Jahr. Genau, trinkt nicht zu viel Fiege, auch wenn das nach dem Spiel natürlich schnell einen dazu verleitet. Genau, ja, einfach schöne Tage und bis dahin.
Ja, da schließe ich mich an. Schöne Feiertage. Auch an alle, die jetzt kein Weihnachten feiern. Genießt die Zeit als VfL-Fans. Kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Wir genießen jetzt auch ein bisschen die Pause. Waren aufregende letzte Wochen. Und dann hören wir uns wieder vor Darmstadt. Bis dahin.
Ciao, ciao.